Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Auch die Industrie muss ihre CO2-Emissionen verringern und sie tut sich dabei wie andere Bereiche der Gesellschaft auch ziemlich schwer. Doch es tut sich einiges und die Stiftung Klimawirtschaft hat sich überlegt, wie sich noch mehr tun könnte, damit der Bereich seine Ziele einhalten kann. Mehr dazu gleich im Gespräch mit Sabine Nallinger von der Stiftung Klimawirtschaft. Wir schauen nach Frankfurt am Main, wo die Bedingungen für den Radverkehr verbessert werden sollen, und nach Spanien, wo es immer trockener wird. Und wir informieren Sie im Verbrauchertipp über Chancen und Risiken beim Crowdfunding. Der Expertenrat Klima der Bundesregierung hat es am Montag auf den Punkt gebracht. Deutschland ist nicht auf Kurs im Klimaschutz. Selbst die Bereiche, in denen die Emissionen deutlicher sinken, haben dies oft Sonderfaktoren wie der Corona-Pandemie oder den hohen Preisen für fossile Energien wie Kohle und Gas infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu verdanken. Um die Klimaziele der Bundesregierung einzuhalten, müssten die Emissionen insgesamt Jahr für Jahr um 6% sinken. In der Realität sinken sie nur um etwa 2% pro Jahr. Sabine Nallinger ist Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft und die hat jetzt ein Positionspapier zum weiteren Klimaschutz verfasst. Vor dieser Sendung habe ich mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie die Industrie dauerhaft auf Klimakurs gebracht werden kann.
Also zunächst mal stellen wir fest, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die sich sehr ernsthaft mit dem Thema Klimaneutralität beschäftigen und sich sehr ernsthaft auch Ziele stellen und auch in Vorleistung gehen und im großen Maße Investitionen in die Wege leiten. Natürlich haben wir noch einen großen Weg vor uns und die Industrie, was sie vor allem braucht, sind verlässliche Vorgaben, verlässliche Klimaschutzgesetze, dass sie weiß, an was sie sich halten muss. Und sie braucht auch an der einen oder anderen Stelle zumindest temporär eine Förderung, weil nicht alle grüne Technologien heute schon wirtschaftlich darstellbar sind.
Auf welche Vorgaben kommt es da vor allem an?
Also es kommt auf Vorgaben an, welche Klimaziele eingehalten werden müssen. Es kommt auf Vorgaben an, wie der Ausbau erneuerbarer ist. Die Industrie setzt ganz stark auf Elektrifizierung ihrer Prozesse und dazu braucht sie vor allem ganz viel erneuerbare Energien. Und da muss sie einfach wissen, wird die erneuerbaren Energien, werden die bereitgestellt werden? Das sind so die wesentlichen Punkte, die jetzt gerade anstehen.
Die Bundesregierung, das klappt alles. Glauben Sie das nicht?
Naja, sagen wir mal so, die Interpretationen der Koalitionspartner sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, jetzt kommt es tatsächlich auf die Ausgestaltung der Klimaschutzgesetze an. Was klar rüberkommt und was uns auch als Stiftung Klimawirtschaft sehr wichtig ist, dass die Sektorziele beibehalten werden, dass wir eben an allen Sektoren jährlich messen, werden die Ziele eingehalten oder müssen wir noch nachjustieren mit Sofortprogrammen und dergleichen. Das ist jetzt unheimlich wichtig, dass die nicht aufgegeben werden.
Für die Industrie ist eigentlich auch ein Sofortprogramm fällig. Was sollte da drinstehen?
Es sollte drinstehen, dass die Industrie auch durch Carbon Contracts for Differences, also Klimaschutzverträgen, entsprechend eben ambitionierte Ziele sich geben sollte. Aber auch ganz klar, dass sie da nicht alleine dasteht, sondern dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das heißt, dass eben auch der Staat an entsprechender Stelle in Unterstützung geht, wenn zum Beispiel die CO2-Preisentwicklung nicht entsprechend der Prognosen ist, sondern die CO2-Preise nicht entsprechend steigen, dass die Unternehmen, die in Vorleistung gehen und Vorreiter sind, nicht bestraft werden und dann schlechte Geschäfte machen. Und das ist ja gerade mit den Klimaschutzverträgen vorgesehen. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig für eine Verlässlichkeit auch, dass die Industrie jetzt weiß, dass der Weg gemeinsam bestritten wird und die Bundesregierung Hand in Hand mit den Vorreiterunternehmen diesen Weg bestreitet.
Sie haben das Stichwort Carbon Contracts for Difference genannt, Klimaschutzverträge. Wie sieht sowas aus?
Das sieht so aus, dass die Industrie sich verpflichtet, entsprechend eben in klimaneutrale Technologie zu investieren. Und wenn der CO2-Preis eben entsprechend steigt, dann hat die Industrie da tatsächlich auch Vorteile davon, wirtschaftliche Vorteile, und wird in den sogenannten Fonds einzahlen. Wenn aber der CO2-Preis nicht entsprechend steigt, dann bekommt sie Unterstützung eben von der Regierung, um eben ihre wirtschaftlichen Zahlen einzuhalten. einhalten zu können.
Die energieintensive Industrie, da wird ja immer befürchtet, dass die auch abwandern könnte. Teilen Sie die Befürchtung?
Also es wird sicherlich um Fragen gehen, ob wir alle Industrien hier in Deutschland und Europa halten werden können. Und es gibt energieintensive Industriezweige oder, sage ich mal, Teilprozesse. In der Stahlindustrie ist es zum Beispiel die Stahlschwämme, wo derzeit diskutiert wird, ob die nicht zukünftig in anderen Regionen produziert wird. Aber ich höre von Unternehmen, und zwar aus den unterschiedlichsten Sektoren, ein ganz starkes Commitment zum Standort Deutschland und zum Standort Europa, sodass ich glaube, dass alle Seiten Anstrengungen unternehmen, sowohl die Politik als auch die Wirtschaft, um wirklich im Nenz, also die Industrie hier in Deutschland und Europa zu halten.
Die öffentliche Hand ist ja ein großer Nachfrager für Produkte aller Art und die richtet sich jetzt vor allem immer nach dem kostengünstigsten Angebot. Muss sich das ändern, um den Klimaschutz zu fördern?
Also es ist sehr spannend, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, gerade das Thema öffentliche Beschaffung. Bei Stahl und Zement haben wir über die Hälfte der Stahl- und Zementproduktion wird tatsächlich von der öffentlichen Hand investiert, so dass man sieht, wie groß der Hebel ist. Und gerade das Thema grüne Leitmärkte wird sehr entscheidend sein, um jetzt die Industrie klimaneutral zu stellen. Und da hat die öffentliche Hand einfach einen unheimlich großen Hebel in der Hand, den sie bislang bei weitem noch nicht ausnutzt. Und es steht absolut an, dass das jetzt in den nächsten Jahren vorangetrieben wird.
Was muss ich mir denn unter einem grünen Leitmarkt vorstellen?
Ein grüner Leitmarkt heißt, dass wir Quoten vorgeben für Produkte, also zum Beispiel grüne Stahlquoten, wie viel Prozent eben vom Stahl eben klimaneutral produziert wird. Und um das Ganze anzukurbeln, eben tatsächlich Vorgaben zu machen, Quoten vorzugeben, ist unheimlich wichtig, um den Markt anzukurbeln, weil letztendlich durch Economy of Scale, also nur wenn wir sozusagen in eine Vervielfachung kommen, die Kosten auch entsprechend günstig dargestellt werden. Von daher ist das Thema grüne Leitmärkte sehr von hoher Relevanz.
Was Sie vorschlagen, ist ziemlich teuer. Haben Sie keine Angst vor ausufernder Staatsverschuldung?
Also in der Tat, die Debatten um die Kosten bei dem Thema Klimaneutralität müssen wir führen. Und das darf natürlich auch nicht leichtfertig Geld ausgegeben werden. Nichtsdestotrotz, mit Blick auf die nachfolgenden Generationen müssen wir einfach feststellen, dass es da später dann ein schlechtes Argument wäre, zu sagen, hey, sorry, nachfolgende Generation, wir haben den Planeten jetzt an die Wand gefahren, aber wir wollten die schwarze Null halten. Was ich damit sagen will, ist, in den nächsten Jahren werden unheimlich große Summen an Investitionen anstehen. Die müssen aus der Wirtschaft kommen, die müssen aber auch aus dem Staatshaushalt sozusagen kommen. Und ich denke, es geht vor allem um eine temporäre Unterstützung von Wirtschaftsunternehmen, zum Beispiel was ein grüner Transformationsstrompreis angeht. Da rechnet die Industrie von den nächsten 5, 6, maximal 7 Jahren, wo sie Unterstützung braucht. Danach haben wir die Erneuerbaren im Ausmaße ausgebaut, dass sie auch wettbewerbsfähig, international wettbewerbsfähig sind. Es geht also nicht um eine Dauersubvention, sondern im Großteil tatsächlich um temporäre Unterstützungen.
Das Interview mit Sabine Nallinger von der Stiftung Klimaneutralität haben wir heute Vormittag aufgezeichnet. Und an dieser Stelle eine Meldung. Die Bundesregierung hat sich auf letzte Details und einige Entschärfungen beim umstrittenen Gesetz zum Einbau klimafreundlicher Heizungen verständigt. Neue Heizungen müssen demnach mit wenigen Ausnahmen ab dem nächsten Jahr mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden, heißt es im Gesetzentwurf, der heute im Kabinett beschlossen werden soll und der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Dies gilt sowohl beim Neubau wie beim Ersatz defekter Heizungen im Altbau. Und Eigentümer müssen dies auch nachweisen. Als Alternativen ist es möglich, dass das Haus an ein Fernwärmenetz angeschlossen wird oder mit einer Wärmepumpe, einer Stromheizung oder einer Solarthermieanlage ausgerüstet wird. Während auch der Einsatz von Wasserstoff möglich sein soll, gilt dies für Biomasse oder Biomethan nur in Bestandsgebäuden. Zu unserem nächsten Thema. Verstopfte Innenstädte und verlärmte Außenbezirke. Der Autoverkehr geht in vielen Städten eher langsam voran und das zulasten der übrigen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Alternativen sind gefragt und eine davon ist das Fahrrad. Doch Radfahren ist zwischen so vielen Autos kein Vergnügen und obendrein gefährlich. Die Stadt Frankfurt am Main hat mit einigen Projekten dem Fahrrad Vorrang gegeben und den Autoverkehr beschränkt. Wie wirkt das und wie kommt das an? Mein Kollege Gregor Lischka hat bei einer Radtour mit einem Verkehrswissenschaftler nach Antworten gesucht.
Für mich war Frankfurt am Main nie ein besonders fahrradfreundlicher Ort. Eine Großstadt halt. Viele Autos und gefühlt mehr Wolkenkratzer als Radwege.
Wir sind eben eine sehr autogeprägte Stadt auch, mit einem starken Pendleranteil. Das heißt, viele Personen kommen eben auch aus dem Umland.
Dennis Knese ist sowas wie ein Fahrradprofessor. Offiziell heißt das natürlich Professur für nachhaltige Mobilität und Radverkehr an der Frankfurter University of Applied Sciences. Und für jemanden mit Professortitel wirkt Dennis Knese noch ziemlich jung. Ich würde ihn auf Mitte, Ende 30 schätzen und sportlich wirkt er auch. Schlank, 3-Tage-Bart, über den orangenen Haaren ein Fahrradhelm, dazu eine blaue Outdoor-Funktionsjacke. Mit diesem Fahrradprofessor breche ich also zu einer kleinen Fahrradtour durch Frankfurt auf.
Gut, wo fahren wir hin?
Mal in den Öderweg. Einmal uns die Umgestaltungen anschauen, die wir dort vor anderthalb Jahren wurden sie eingeführt. Sehr umstrittene Maßnahme, um dem Radverkehr und dem Fußverkehr mehr Platz einzuräumen, die Sicherheit zu erhöhen. Aber ein spannendes Beispiel auf jeden Fall.
Eine Bürgerinitiative forderte vor ein paar Jahren erfolgreich ein neues Fahrradkonzept für die Stadt. 45 Kilometer Radwege sollen neu gebaut werden, einige Straßen fahrradfreundlich umgebaut werden. Fahrradprofessor Dennis Knese und sein Team sollen den Erfolg dieser Maßnahmen evaluieren. Unter anderem hier an einer der zentralen Verkehrswege im Frankfurter Nordend. Wir biegen in eine breite Straße ein. Cafés und Läden auf beiden Seiten. Die Fahrbahn ist mit einem dicken roten Streifen markiert.
Hier sind wir jetzt im Öderweg.
Das ist der Öderweg.
Das ist der Öderweg, Eingang in die Fahrradstraße. Sie sehen es hier schon an den Symbolen und auch an der Beschilderung. Das heißt, hier haben wir eine Fahrradstraße, wo Radfahrende bevorrechtigt sind. Sie dürfen nebeneinander fahren.
Also gerade kommt uns ein großes SUV von hinten entgegen. Ich darf aber neben Ihnen gerade jetzt ganz offiziell fahren.
Ja, theoretisch, genau. Und der Autofahrende muss entsprechend 1,5 Meter Abstand lassen, was in der Realität dann häufig missachtet wird. Genau, und Sie sehen hier schon an den Seiten, waren es teilweise ehemals Kfz-Stellflächen. Da hat man zum Teil neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, für E-Scooter geschaffen, zum Teil aber auch sogenannte Multifunktionsstreifen, wo also jetzt auch die Außengastronomie mehr Fläche hat.
Auf einem betonierten Randstreifen sind Picknicktische aus Holz aufgebaut. Eine Gruppe junger Leute sitzt da, knabbert an ihren Dönern und diskutiert miteinander. Es ist ein Hauch von Campusleben, direkt an einer Verkehrsstraße.
Das heißt, man bietet hier auch temporär Leuten die Möglichkeit, diese Flächen anders zu nutzen als nur für parkende, stehende Fahrzeuge.
Ist da auch viel, ich nenne es mal Widerstand, Wut von Seiten der Autofahrerinnen und Autofahrer zu bemerken?
Ja, es ist sehr polarisierend, sehr emotional geführtes Thema hier. Insgesamt werden die Maßnahmen schon recht positiv angesehen, gerade was das Thema Aufenthaltsqualität, was das Thema Verkehrssicherheit angeht.
Dafür werden Autos auch umgeleitet. Am Ende des Öderwegs sorgt eine Art Mini-Straßenblockade dafür, dass Autos dort nicht weiterfahren können. Der Autoverkehr im Öderweg hat laut Knese dadurch auch schon deutlich abgenommen. Aber er wurde dafür in die Nebenstraßen verdrängt. Bei den Ladenbesitzern zeichnet sich ein gemischtes Bild.
Auf einer Seite ist es gut, weniger Verkehr, aber auf der anderen Seite haben wir weniger Kundschaft, weil die mit dem Auto hier lang fahren, ihren Kaffee sich morgens holen. Jetzt haben wir die leider nicht mehr.
Erklärt mir eine junge Frau, die hier zusammen mit ihrem Bruder ein Café betreibt.
Aber läuft, so läuft's auch. Ja. Macht doch mehr Spaß, ja.
Vor ihrem Café stehen ein paar Bänke und Tischchen, daneben mehrere Fahrradstände. Ein paar der Gäste lassen sich die Frühlingssonne auf das Gesicht scheinen. Genau wo diese Gäste gerade sitzen, hätte früher ein Auto gestanden.
Also wir können mehr draus machen als davor.
Maßnahmen wie diese gelten aber erstmal nur zeitlich befristet. Bis nächstes Jahr. Dann wird, auch auf Grundlage der Ergebnisse der Forschungsgruppe von Dennis Knese, geprüft, wie zufrieden sind denn die Frankfurter mit den Maßnahmen? Und dann entschieden, bleiben die Maßnahmen erhalten oder werden sie sogar wieder zurückgenommen? Ein Passant, graue Haare, Lederjacke, um die 60, ärgert sich über dieses Hickhack in der städtischen Politik.
Durch das, was jetzt hier verändert wurde, ist der Autoverkehr nicht weniger geworden, sondern die Anzahl PKWs, die jetzt diese Strecke normalerweise hier fahren, fahren jetzt in der Nebenstraße. Das heißt, in den Nebenstraßen hat die Belastung zugenommen.
Er findet, das jetzige Konzept sei nichts Halbes und nichts Ganzes und er fordert entweder oder. Entweder man zieht die Maßnahmen jetzt dauerhaft durch oder man lässt es ganz bleiben. Entweder man lässt die Autos fahren wie früher, wie sie wollen, oder man sperrt die Autos komplett aus. Dennis Knese findet diesen Ansatz vom Prinzip gar nicht so schlecht.
Ja, es wäre schön, wenn das so einfach klappen würde. Leider ist der Widerstand da eben extrem stark, wenn man sagt, man macht einen gewissen Teil autofrei. Ich glaube, das kriegen wir heute in Deutschland einfach noch nicht hin. Da sind andere Länder viel, viel weiter.
Knese verweist auf Barcelona, Paris, Madrid. Da würde der Verkehr konsequenter in eigene Fahrrad- und eigene Autobereiche eingeteilt. Frankfurt am Main setzt auf viele kleinteilige Projekte, wie hier am Öder Weg. Noch 10 weitere Straßen in der Stadt sollen auf fahrradfreundlich getrimmt werden. Dennis Knese und sein Team werden das Ganze beobachten und auswerten. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann in Frankfurt auch bald gefühlt mehr Radwege als Wolkenkratzer.
Gregor Lischka war das über den Umbau Frankfurts zur fahrradfreundlichen Stadt. Schön warm, sonnig und trocken, das erhoffen sich Urlauberinnen und Urlauber von einem Aufenthalt in Spanien. Diese Erwartung geht aufgrund der Klimaerwärmung immer mehr in Erfüllung, aber das wird auch zum Fluch für das Land. In Spanien regnet es immer seltener, aktuell herrscht eine Dürre, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Was für den Tourismus noch Vorteile hat, wird für die Natur und auch für die Landwirtschaft zur Gefahr. Wie das Land damit umgeht, erfahren Sie im Beitrag von Silke Dietrich.
Alles ist beige und vertrocknet. Statt Stausee, dicke Risse im staubtrockenen Boden. Bilder, die man sonst aus Dürregürteln in Afrika und Asien kennt, sie sind auch in weiten Teilen von Spanien Realität geworden. Auf einem Feld in Albacete, rund 260 Kilometer südöstlich von Madrid, ragen immerhin noch ein paar grüne Weizensprösslinge aus dem Boden heraus. Juan Cebrian von der Vereinigung junger Bauern hält ein paar von ihnen in den Händen. Dann winkt er ab. Die Ähre, die herauskommt, ist sehr klein, sehr schwach, sagt er hier. Die Wurzel wächst nicht, sie trocknet aus. Wir müssen also fast die gesamte Saison der Getreide- und Hülsenfrüchte in unserer Region als verloren betrachten. Anbauflächen von mehr als 3,5 Millionen Hektar seien betroffen, sagt der Hauptverband der Landwirte und Viehzüchter in Spanien. Weizen und Gerste im Süden des Landes könnten in diesem Jahr komplett ausfallen. Betroffen sind aber auch Früchte, vor allem das Steinobst jetzt im Frühjahr. In einigen Regionen und Städten ist das Wasser so knapp, dass es eingeschränkt werden muss. Wenn es kein Wasser mehr gibt, heißt das für uns, dass wir kaum noch was verdienen werden, sagt Santiago Cuadevilla aus Katalonien. Mit Hochdruck wird in Spanien daran gearbeitet, andere Wasserquellen ausfindig zu machen, zum Beispiel mit recyceltem Wasser, also Abwasser, das aufbereitet, oder Meerwasser, das entsalzt wird. Aber das sei aufwendig und koste mehr, sagt Thomas Ascarate. Er arbeitet für den Nationalen Forschungsrat in Spanien. Es liegt auf der Hand, dass sowohl entsalztes Wasser als auch recyceltes Wasser teurer sind, sagt er. Das wirkt sich dann auch auf die Produktionskosten aus. Und je höher die Kosten, desto höher die Preise, die die europäischen Verbraucher für spanisches Obst und Gemüse demnächst zahlen müssen. Es sei aber auch eine Frage der Zeit, ob und wie lange die aktuellen Produkte noch in Spanien angebaut werden könnten. Die gesamte Landwirtschaft müsse umdenken, sagt Thomas Azcarate. Denn der Klimawandel ist nicht von übermorgen, sagt er, er ist von morgen, wenn nicht schon eigentlich heute.
Es para mañana, si no es hoy.
Daher müsse es jetzt darum gehen, andere Anbaumethoden zu entwickeln oder auf Sorten zu setzen, die in Trockengebieten besser wachsen. Die Diskussionen darüber spalten das Land. Ganze Regionen in Spanien hängen von der Landwirtschaft ab. Aktuell gibt es einen großen Streit um den Anbau von Erdbeeren in Andalusien. Rund um den Nationalpark Doñana will die konservative Regionalregierung ein Gesetz durchsetzen, das die Bewässerung von rund 1500 Hektar Anbaufläche legalisieren würde. Umweltschutzorganisationen und die Opposition schlagen Alarm. Vor laufenden Kameras hat die Abgeordnete Maribel Mora einen Becher Sand auf den Parlamentsstuhl des andalusischen Ministerpräsidenten ausgeschüttet und gedroht. So wird Doñana aussehen. Wie eine Wüste. Sollte das Gesetz durchkommen, droht auch die EU mit Sanktionen und UNESCO warnt davor, den Nationalpark von der Liste der Weltnaturerbe zu streichen.
Spanien vertrocknet und Silke Dietrich berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele kleine Beiträge können Großes bewirken. Das gilt auch bei der Geldanlage. Crowdfunding ist eine solche Möglichkeit. Wer Kapital braucht, präsentiert das Angebot auf Plattformen im Netz und hofft auf Investorinnen und Investoren, die bereit sind zu investieren. Große Erträge sind möglich, aber auch große Verluste. Wo Chancen und Gefahren liegen, das erfahren Sie im Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Wer in Crowdfunding investieren will, findet im Internet entsprechende Plattformen. Hier werden Unternehmen und Geschäftsideen beworben. Beispielsweise Angebote, sich an einer Immobilie zu beteiligen und später von den Mieteinnahmen zu profitieren oder auch einem Start-up mit cleverer Geschäftsidee auf die Sprünge zu helfen. Kommt bis zu einem vorgegebenen Zeitpunkt nicht genug Geld zusammen, wird das Projekt nicht umgesetzt und die Anleger bekommen das Geld zurück. Wird die Finanzierungsphase erfolgreich abgeschlossen, beginnt der Projektentwickler das Geld zu investieren. Der Grund, warum solche Geldanlagen oft als besonders riskant bewertet werden, hängt mit der konkreten Anlageform zusammen, so Renate Daum von der Stiftung Warentest.
Zum Beispiel nachrangige Schuldverschreibungen, das ist ganz typisch. Da gebe ich sozusagen dem Unternehmen einen Kredit und bin sogar noch bereit, im Insolvenzfall oder wenn es auf eine Insolvenz zugeht, darauf zu verzichten, dass das Unternehmen mir zahlen muss. Das heißt, ich bin in einer sehr riskanten Position.
Im Vergleich zu herkömmlichen Geldanlagen sei die staatliche Regulierung beim Crowdfunding etwas laxer, so die Stiftung Warentest. Doch könnten auf diese Art beispielsweise auch innovative Projekte unterstützt werden, die bei Banken sonst keinen ausreichenden Kredit erhalten würden. Anleger können sich schon mit recht kleinen Beträgen, wie beispielsweise 100 Euro oder auch darunter, beteiligen. Es besteht aber die gesetzliche Pflicht der Anbieter, wie bei anderen Investments auch, die Kunden mit einem meist zwei- oder dreiseitigem Informationsblatt zu informieren.
Und das sollten Anleger unbedingt lesen. Und wenn sie das Gefühl haben, sie verstehen das nicht, dann ist es vielleicht nicht das richtige Investment für sie. Dann müssen die Unternehmen natürlich auch ihre Jahresabschlüsse vorlegen. Und da sollten die Anleger auch auf dem Laufenden bleiben.
Die Informationsblätter seien jedoch oft sehr klein und eng beschrieben, sagt Warentesterin Renate Daum. Wichtige Schlüsselbegriffe wie nachrangig im Fall einer Schuldverschreibung oder eines Darlehens nur schwierig zu finden. Geht ein Unternehmen aber pleite, hieße das, dass nachrangige Gläubiger meist leer ausgehen. Und wie bei vielen herkömmlichen Anlageprodukten gilt auch hier, das Geld sollte breit gestreut werden.
Man sollte auf keinen Fall alles auf ein Projekt setzen, sondern lieber kleine Beträge in möglichst viele Projekte stecken. Und erst recht Leute, die sich nicht so auskennen, die müssen damit rechnen, dass eben auch das ein oder andere gut klingende Projekt mal scheitert.
Vor allem bei jungen Unternehmen oder in letzter Zeit auch im Immobilienbereich können Crowdfunding-Projekte platzen. Kommt es zu Ungereimtheiten, etwa wenn falsch oder unvollständig über ein Projekt informiert wurde, steht Anlegern natürlich der Rechtsweg offen. Das ist allerdings kein einfaches Unterfangen, so Warentesterin Renate Daum.
Wenn man rechtliche Schritte einlegen möchte, hat man das Problem, dass die Kosten für die Rechtsverfolgung im Verhältnis zum Schaden extrem hoch sind. Und es könnte schwer sein, einen Rechtsanwalt zu finden, der sich mit der Materie auskennt. Und wenn die Schadenssumme im Verhältnis aber klein ist, dann ist es auch für den Anwalt schwierig, das kostendeckend für sich durchzuziehen.
Fazit Einzelne Crowdfunding-Projekte können durchaus lukrativ sein, allerdings sind sie auch riskant, weshalb diese Art der Geldanlage nichts für sicherheitsorientierte Anleger sei.
Soweit der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Einzelheiten zum Heizungsbeschluss der Bundesregierung erfahren Sie in den Informationen am Mittag, gleich nach den Nachrichten und mit Dirk Müller am Mikrofon.